Ja, es wird schon ganz still, alle sitzen ganz gespannt und warten. Fangt es endlich an? Punkt 7:30 fangen wir jetzt an. Herzlich willkommen heute Abend im Kepler Salon zum Thema eine sonderbare Stille. Ich möchte kurz darauf hinweisen, im Kepler Salon, wie immer, sind alle Angebote, alle Veranstaltungen bei gratis Eintritt. Dafür bedankt sich der Kepler Salon sehr herzlich bei den Subventionsgebern Stadt und Land, bei den Sponsoren und ganz besonders beim Unterstützungsverein der Freunde des Kepler Salon. Wenn jemand diese sehr wichtige und wertvolle Arbeit im Kepler Salon mit unterstützen möchte, ich glaube, das liegt hinten auf eine Liste, wo man sich eintragen kann, um Mitglied zu werden im Freundesverein und auch sonst, um Informationen zugeschickt zu bekommen. Ich möchte auch darauf hinweisen, es gibt jetzt Barbetrieb. Getränke vom Wirt am Graben stehen zur Verfügung an der Bar. Sie können sich gern jederzeit was holen. Machen Sie sich gemütlich, damit wir gut, entspannt zuhören, mitreden, mitdenken können. Ich möchte auch, ja, weil ich das so im Gesicht habe, alle Diskussionen werden im Kepler Salon aufgenommen. Heute gibt es eine Audioaufnahme, die man nachher auf der Webseite nachhören kann. Das heißt, nachher bei der Diskussion bitte, wer was sagen möchte, eine Frage stellen möchte, bitte aufs Mikro warten. Auch wenn Sie die schönste Stimme haben, die wir alle gut hören können im Raum, das Aufnahmegerät hört Sie nicht, wenn Sie nicht ins Mikro sprechen. Also bitte aufs Mikro warten und die Frage gut formulieren im Kopf, damit wir möglichst viele Wortmeldungen unterbringen. So, das sind die Hinweise. Ich freue mich heute Abend hier Gastgeberin zu sein. Ich heiße Eileen Derrick. Ich bin vom Beruf her Übersetzerin, mache Verschiedenes auch nebenbei, unter anderem das Death Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen, einmal im Monat hier im Kepler Salon. Ist immer eine sehr schöne Veranstaltung, ich sehe auch einige bekannte Gesichter. Das ist ein ganz anderes Format, wo Leute einfach zusammenkommen beim Kaffee und Kuchen und ganz ungezwungen über Tod und Sterben und Trauer und Verlust reden können. Eigene Erfahrungen, Fragen, was auch immer. Aber heute haben wir das Glück, wir haben die Katharina Schmidt bei uns, die dieses schönes Buch geschrieben hat. Gibt's auch nachher am Büchertisch. Alex sitzt schon bereit. Und Katharina Schmidt wird uns aus dem Buch erzählen, von den Themen, um die es geht. Und die sind wirklich wunderbar aufgearbeitet. Katharina Schmidt wurde in Wien geboren. Sie begleitete den Tod ihres Vaters und hat sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie ist auch Journalistin bei der Wiener Zeitung für Innenpolitik. Arbeitet sie mit. Und ganz wichtig, dieses schöne Buch hat sie geschrieben, während sie in der Baby Karenz war. So, also um den Kreis schön abzuschließen. Ja? So, bitte.
Dankeschön. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind, trotz des sehr sonnigen Wetters draußen. Also ich finde das ganz toll. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich werde vielleicht ein bisschen eben aus dem Buch erzählen. Es ist jetzt keine klassische Lesung. Ich erzähle erst ein bisschen eben über den Inhalt und werde viele Themen streifen. Und haben mir gedacht, eben, dass wir danach schön diskutieren können über das, was Sie halt interessiert. Ja. Ich möchte meinem Vortrag vielleicht voranstellen ein Zitat von dem französischen Historiker Philippe Ariès, der dieses Standardwerk über die Geschichte des Todes geschrieben hat. Er hat gesagt, das Leben in der Großstadt wirkt so, als ob niemand stürbe. Und tatsächlich, das werden Sie wahrscheinlich alle irgendwie festgestellt haben, es gibt eine starke Vertreibung des Todes als Teil der Öffentlichkeit hinein in einen viel privateren, in ein viel privateres Umfeld. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine regelmäßig politische wiederkehrende Debatte über die, über Sterbehilfe, in Anführungsstrichen, setze ich das jetzt mal. Und ich denke halt eben, es macht Sinn, sich mit dem Tod zu beschäftigen, abseits dieser politischen Diskussion und den Tod eben wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen. Und das haben mir auch alle meine 20 Gesprächspartner, mit denen ich geredet habe für dieses Buch, haben mir das auch bestätigt. Es gibt keine Möglichkeit, sich auf den Tod irgendwie vorzubereiten. Ja, er wird uns immer irgendwie, uns selber und auch unsere Angehörigen, immer kalt und jäh eigentlich erwischen. Aber ich denke doch, dass wir, indem wir uns damit beschäftigen, es uns ein bisschen einfacher machen können und vielleicht ein klein wenig die Angst auch nehmen können. Die Themen, die ich in dem Buch angesprochen habe, sind eben sehr vielfältig. Es gibt eben, also ich werde zuerst ein bisschen auf das Thema der Verdrängung nochmal genauer eingehen. Dann gibt es auch ein Kapitel zum Thema Altern und Pflege. Dann möchte ich übergehen ein bisschen zur Frage nach einem guten Tod und was den auch verhindert, also Stichwort Übertherapie. Und natürlich ganz am Schluss gehe ich auch ein auf die Frage des assistierten Suizids und der Tötung auf Verlangen, also dem, was man gemeinhin unter Sterbehilfe versteht, auch wenn das jetzt nicht mein Lieblingsthema ist in dem Zusammenhang, das muss ich auch ehrlich sagen. Ja, vielleicht einmal zunächst eben zur Frage der Verdrängung, wie das Zitat eben, das ich an den Anfang gestellt habe, schon sehr, sehr gut zeigt, hat man als Stadtmensch tatsächlich sehr wenig mit dem Tod zu tun. Also die Menschen heutzutage sterben meistens im Spital, sie werden dorthin gebracht, auch noch unter Umständen, wo man eigentlich vielleicht keinen Transport ihnen mehr zutrauen würde, und dann werden sie dort, meistens warten sie dort eigentlich fast vereinsamt auf den Tod. Gleichzeitig ist es dann so, dass die Hinterbliebenen sehr, sehr schnell wieder zurückfinden müssen in den Alltag, also sowohl das berufliche Umfeld, sage ich mal, als auch der Freundeskreis verlangt meistens, dass das möglichst schnell geht, weil man halt irgendwie Berührungsängste hat, nicht genau weiß, wie soll man jetzt eigentlich kondolieren, und es ist einem insgesamt angenehmer, derjenige, mit dem man zu tun hat, spricht nicht dauernd drüber, wie traurig er ist. Und ich finde das ganz interessant, der niederösterreichische Arzt und Autor, eben auch Günter Löwit, hat dazu gesagt, er diagnostiziert der Gesellschaft eine Art Lebenssucht. Also man hat irgendwie es ist eine Spaß- und Lustgesellschaft, dadurch werden eben die negativen Emotionen zurückgedrängt, und dadurch fällt es auch schwieriger, sozusagen der Trauer als eigentlich Mutter der negativen Emotionen einen Raum zu geben in unserer Gesellschaft. Es ist so, als ob die Trauer nicht in diese Gesellschaft passen würde, wo quasi das Prinzip des Anything Goes irgendwie vorherrscht, wenn man das so sagen kann. Ja, vor mehr als einem Jahrhundert war das eben noch anders. Früher gab es ja eigentlich Rituale und Bräuche. Die Menschen haben sich am Sterbebett nochmal verabschiedet von ihren Liebsten und auch vielleicht letzte Dinge geklärt. Interessant ist, dass also eigentlich heute ist nur noch übrig geblieben, dass man eben nach dem Begräbnis auf den Leichenschmaus geht. Heißt das in Oberösterreich auch so, ja, denke ich. Interessant ist, dass laut Ariel hat eben dieser Wandel begonnen mit einer Lüge, nämlich dass die Menschen begonnen haben, ihren Verwandten vorzulügen, dass sie gar nicht sterben werden, weil sie sich einfach nicht getraut haben, ihnen das zu sagen. Und natürlich, die Sterbenden selber haben es gewusst, aber haben sich auch nicht getraut, es anzusprechen. Und da ist es dann reingekommen, dass immer mehr Leute eben nicht einfach damit umgehen konnten, mit dem Tod. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang sind die Ärzte. Also viele Ärzte haben heute noch teilweise Angst, also das haben mir auch ganz viele Gesprächspartner erzählt, heute noch teilweise Angst, den Tod anzusprechen. Zum Beispiel, es gibt natürlich diese ganz typischen Beispiele von der Elisabeth Kübler-Ross, die die Trauerphasen erforscht hat. Die war in den 1960ern unterwegs eben für diese Recherchearbeiten und hat dort ganz oft in den Krankenhäusern festgestellt, wie sich die Visite vorbeigeschlichen hat an Sterbenden, wie Sterbende teilweise ins Badezimmer geschoben worden sind in ihren Betten und wie sie einfach aus dem Krankenhausalltag irgendwie verschwunden sind und man sozusagen nur noch abgewartet hat und sich nicht reingetraut hat. Das waren die 60er in den USA. Ich habe auch mit einem Arzt geredet, also dem Präsidenten der Österreichischen Palliativgesellschaft, der Harald Retschezecker, der auch das Fachlektorat für dieses Buch gemacht hat. Und der hat gesagt, naja, so wie er in den 1990ern ausgebildet wurde in Österreich, hat auch ein Arzt zu ihm gesagt, also sein Ausbilder quasi, also bei mir erfahren die Patienten sicher nicht, was sie haben. Also das ist nicht so ein Phänomen, das so lange her ist. Und es gibt jetzt ein Kollege von Retschezecker, der in Deutschland tätig ist, jetzt momentan gerade in der Schweiz, der Gian Domenico Borasi, auch ein Palliativmediziner, der hat den Tod als die narzisstische Kränkung des Arztes beschrieben. Also dass der Arzt lernt sozusagen, dass er dazu da ist, zu heilen, und das ist auch die ganze Ausbildung ist darauf ausgelegt, dass die Ärzte eigentlich lernen müssen, dass sie eben die Menschen gesund machen können, und der Tod wird irgendwie als ultimative Abwesenheit von Gesundheit begriffen, und damit hat der Arzt natürlich massive Probleme, weil er sozusagen nicht gelernt hat, dass man den Menschen auch im Tod, im Sterbeprozess begleiten kann, ohne auf kurative, heilende Tätigkeit ausgerichtet zu sein. Und eben dieses Umdenken, was jetzt langsam stattfindet bei den Ärzten, geht in Richtung Palliativmedizin. Ich weiß nicht, den Begriff werden Sie wahrscheinlich schon gehört haben, wenn Sie sich schon öfter mit dem Thema beschäftigt haben. Das ist eben das Abgehen von einer heilenden Medizin, sondern im Sterbeprozess anzuerkennen, dass man nicht mehr heilen kann, sondern nur noch den Menschen den Sterbeprozess erleichtern kann. Also das kommt vom lateinischen Wort Pallium, Mantel, und ist eine sehr ganzheitlich angelegte Form der Medizin. Das heißt, es geht um Schmerztherapie, es geht um eben jede Art des physischen Schmerzes möglichst hintanhalten, aber auch den psychischen Schmerz und den sozialen Schmerz auch bekämpfen. Das heißt, wenn jemand noch etwas, also zum Beispiel jemand kann nicht gut gehen, wenn er weiß, es sind unversorgte Kinder, die zurückgelassen werden. Und da kommt dann auch in der Palliativmedizin oder im Hospiz kommen die Leute, also wird geschaut, dass man sozusagen sich sozialarbeiterisch da auch drum kümmert. Und dieses Umdenken in der Ärzteschaft in Richtung eben einer Versorgung am Lebensende ist auch deswegen so wichtig. Und jetzt komme ich sozusagen zum zweiten großen Themenkomplex, dem sich mein Buch widmet, weil sehr viele Menschen, also die Menschheit insgesamt ja älter wird. Und wir werden gesünder älter, das heißt, es gibt auch irgendwie, es gibt viel mehr Angebote auch, und obwohl noch viel zu tun ist, auch in dem Bereich, glaube ich, für die sogenannten jungen Alten. Und auf der anderen Seite steigt aber auch die Zahl der Hochaltrigen, das ist das sogenannte vierte Lebensalter, also das einfach die sehr alten Menschen, die unter gewissen Gebrechlichkeiten einfach leiden, die werden ja aus der Gesellschaft momentan ausgeschlossen. In einer Form. Und das ist eben ein Thema, dem sich die Ärzte und die Pflegenden und die Gesellschaft als Ganzes viel, viel mehr widmen muss. Das ist auch eines der Ergebnisse sozusagen meiner Recherchen einfach. Und natürlich ein wichtiges Thema dabei sind demenzielle Erkrankungen. Also momentan ist es so, dass in Österreich ungefähr 130.000 Menschen an einer Form der Demenz erkrankt sind. 2050 wird sich diese Zahl verdoppelt haben. Also es ist wirklich an der Zeit, da auch sich zu kümmern und nicht nur zu schauen, dass diese Leute irgendwo in Heimen untergebracht sind, sondern es gibt auch unterschiedliche Ansätze, wie man denen einen Lebens werten Lebensabend auch ermöglichen kann. Da gibt es zum Beispiel Ideen wie Demenzdörfer, das ist ziemlich umstritten eigentlich. Da gibt es in den Niederlanden und jetzt auch in Deutschland eigene Dörfer, wo demenzkranke Menschen zusammenleben und dort sozusagen ihnen nichts passieren kann. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch ziemlich was von Ghettoisierung, also ist ein schwieriges Thema. Ja. Genauso gibt es dann den Vorschlag, Community Nurses zu machen, also so Schwestern, die sich einfach, die sozusagen den fehlenden Zusammenhalt der Gesellschaft in der Großstadt ein bisschen ersetzen und sich auch um Leute kümmern, also auf einfach ein Auge haben auf die Leute, die in ihrem Grätzl, in ihrem Stadtteil wohnen und denen sie vielleicht helfen können. Ein großes Thema im Zusammenhang mit der Pflege sind natürlich auch die pflegenden Angehörigen. Ich habe auch in dem Buch mit zwei pflegenden Angehörigen gesprochen und eigentlich ist das immer, das was immer dabei herauskommt, sind, dass diese Menschen sich extrem einsetzen und der Aufgabe wirklich, also viele eigene Wünsche, Träume, Ideen, also die eine, mit der ich geredet habe, die hat tatsächlich, die ist einfach mit 50 Jahren auf die Couch ihrer Mutter zurückgezogen, damit sie der einfach helfen kann und hat ihren Beruf aufgegeben und also es gibt halt, da stehen sozusagen auch große Schicksale dahinter, also hinter den nackten Zahlen, weil es denn momentan ist so, dass 80% der Menschen, der Pflegegeldbezieher zu Hause gepflegt werden. Also das ist schon ein, von Angehörigen, das ist schon ein großer Anteil. Und also da ist auch ein großer Gesprächsbedarf in der Gesellschaft, wie man diesen Menschen vielleicht ein bisschen zur Seite stehen kann. Es gibt dann einen Ort, wo sowohl auf die Bedürfnisse der Angehörigen als auch die der Patienten eingegangen wird, und das ist das Hospiz. Das Hospiz, also ich war speziell im Hospiz der Caritas Socialis in Wien am Rennweg, ja. Da war ich ganz, ganz oft für die Recherchen für das Buch, und es ist ein bisschen ein magischer Ort, muss ich sagen, ja. Weil das, also es ist eigentlich eine ausgelagerte Palliativstation, das hat was mit der Finanzierung zu tun, da können wir gerne nachher auch noch drüber reden, das haben Sie im Vorgespräch schon angesprochen, dass das ein spannendes Thema ist. Aber es, also das Hospiz an sich ist ein Ort, wo die Menschen hinkommen können, wenn sie entweder um sich auszuruhen ein bisschen, also wenn sie Krankheiten haben, also die in absehbarer Zeit zum Tod führen und sie zu Hause gepflegt werden, dann können sie dort für einige Tage oder Wochen hingehen, um sich ein bisschen zu erholen und auch dann um ihren Angehörigen, eben den pflegenden Angehörigen, ein bisschen eine Pause zu gönnen. Und es ist aber auch ein Ort, wo natürlich sehr viele Menschen sterben. Also in dem Hospiz sterben 25 Menschen im Monat. Also das ist schon viel. Und das Wichtige dort ist, und das Tolle dort ist, dass ganz anders als in Krankenhäusern den Menschen dort extrem viel Raum gegeben wird für ihre Bedürfnisse, für alle ihre Eigenarten auch. Also dort wird sehr stark geschaut auf die Lebensgeschichte. Wenn jemand zum Beispiel seinen Lebtag um 10, 11 erst gefrühstückt hat, dann darf er im Hospiz auch um 10, 11 erst frühstücken. Also mir hat der ärztliche Leiter, der Karl-Heinz Wiesinger in dem Hospiz, hat mir gesagt, also man kann erstaunlich lange auch von einem Glas Baileys und einer Tafel Schokolade am Tag leben. Und das ist halt das, was in dem Hospiz im Vordergrund steht. Ja. Und zum Beispiel, es ist auch kein Thema, wenn die Leute halt, also sie hatten noch mal einen Alkoholiker dort, der hat dann halt einfach seine Flasche Wein über den Tag verteilt bekommen. Also sie haben es ein bisschen einschränken müssen, aber es wird halt einfach darauf geachtet, dass man den Menschen an ihrem Lebensabend nicht noch eine Art Entzug oder auch zum Beispiel starke Raucher mit Lungenkrebs, ja, die dürfen auch weiter rauchen. Ja. Also das ist, der Mensch steht im Mittelpunkt und das Pflegerische steht auch im Mittelpunkt. Das heißt, es wird auch, also die Menschen bekommen Physiotherapie, wenn sie es brauchen. Sie bekommen eine Seelsorgerin, wenn sie brauchen. Sie haben den Angehörigen wird sehr viel zugehört. Es wird sehr viel gesprochen mit den Angehörigen. Es ist nicht so, dass der Arzt eben bestimmt darüber, wie es jetzt wie sozusagen das weitergeht und man macht noch die Therapie und noch die Therapie, sondern es ist tatsächlich auf die Palliativmedizin abgestimmt. Es sind Teamentscheidungen. Es ist auch die Pflege sehr viel wichtiger als sie an anderen Orten ist. Also es ist auch es geht nicht nur darum, dass der Arzt eben bestimmt. Und ich finde, diese Haltung wird deutlich darin, dass die Patienten dort eben nicht Patienten heißen, sondern einfach Hospizgäste. Und das Hotel macht es denen sozusagen angenehm. Ja, das ist das Hospiz. Und das Hospiz ist auch verglichen jetzt mit der kurativen Medizin sehr viel günstiger, weil der Hauptpunkt sind natürlich die Personalkosten. Also die haben enorme Personalkosten. Dafür im Vergleich sehr wenig Kosten für tatsächliche Medizin, weil das Einzige, was dort halt wirklich stark eingesetzt wird, sind Schmerzmittel und natürlich dann auch gelegentlich für spezielle Pflegebetten oder so. Aber im Grunde ist es eine günstigere Form der Medizin. Und das ist natürlich eine schwierige Frage, weil da komme ich jetzt auch dann schon zum nächsten Thema, nämlich die Frage der Übertherapie am Lebensende. Das ist eine sehr, sehr, sehr heikle Frage, weil sozusagen von einem gesamtgesundheitspolitischen Standpunkt aus ist es natürlich so, dass Palliativmedizin eben wesentlich günstiger kommt, als dann noch eine Chemotherapie draufzusetzen und noch eine Chemotherapie. So darf man es natürlich aus einer ethischen Perspektive überhaupt nicht sehen, ja? Weil es gibt auf der einen Seite natürlich Therapieformen, die am Lebensende noch versucht werden sozusagen, vielleicht weil der Arzt das will, vielleicht weil die Angehörigen das wollen, vielleicht weil der Patient selber das will, weil er einfach noch was aufzulösen hat oder noch seine Hoffnung an eine Therapie klammert. Das Problem dabei ist, dass einige von diesen Therapien dann am Ende zu einer starken Reduktion der Lebensqualität führen können und dass Palliativmedizin da sehr viel gescheiter wäre. In beiden Fällen leben die Menschen vielleicht noch 3 Monate, aber im einen Fall unter Schmerzen und im anderen nicht. Das ist ein Punkt, und das haben ja auch alle Gesprächspartner, die da sehr drinnen sind in diesem Thema, auch bestätigt. Das ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, die immer individuell entschieden werden muss. Es gibt jetzt Studien aus Deutschland, also ganz rezent von der Bertelsmann Stiftung vom Jahr 2015, die haben halt schon herausgefunden, dass zum Beispiel gewisse Dinge in Deutschland immer noch gemacht werden, die wirklich, also wo die objektiv keine gute Sache sind, also wo es Evidenz gibt, dass das einfach nicht gut ist für die Patienten. Zum Beispiel sind das die berühmten PEG-Sonden, also künstliche Ernährung bei Demenzpatienten. Also da weiß man, dass das zu verstärkter Unruhe führt und die Lebensqualität sehr verschlechtert und auch relativ schnell dann zum Tod führen kann. Aber andere Sachen eben nicht, also es ist sehr, sehr schwierig. Und es gibt dann eben auch natürlich die Möglichkeit, dass man eine lebenserhaltende Maßnahme dass man eine lebenserhaltende Maßnahme beendet. Also man kann in Österreich selber sagen, ich möchte diese Therapie nicht mehr haben. Ich möchte nicht mehr an dieser Maschine hängen oder sonst irgendwas. Also dass diese Möglichkeit besteht in Österreich, auch abseits dieser ganzen Sterbehilfediskussion. Die ist auch rechtlich abgesichert, weil Ärzte dürfen nicht eigenmächtig heilbehandeln. Also sie dürfen nicht ohne Zustimmung des Patienten Heilbehandlungen in welcher Form auch immer aufrechterhalten oder beginnen. Ich habe jetzt auch in dem für die Recherchen mit einer Familie geredet, das war auch der Titelgeber sozusagen. Das war eine junge Familie, die haben einen Sohn gehabt, der ist ziemlich genau vor einem Jahr auf die Welt gekommen und hatte eine sehr, sehr schwere Krankheit, die man hat nicht wirklich gewusst, was es ist. Man hat sehr viele Gentests machen müssen, die teilweise hätten sie ein halbes Jahr gedauert. Und die Familie hat sich dann, weil klar war, dass dieses Kind einfach nicht überleben kann ohne Maschinen, haben sich die Familie nach wirklich sehr qualvollen 4 Wochen und sehr viel hin und her, weil es auch sehr gläubige Menschen sind, dann doch entschieden, dass sie die Maschinen abstellen und haben hin und her überlegt und dann wieder zurückgezogen und dann am Schluss, also haben sie die Maschinen sozusagen abgestellt und es war, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, aber Sie haben nachher gut damit umgehen können und das ist auch so ein Beispiel dafür, dass man in der Lage sein kann, sowas auch zu überleben, auch wenn es ganz fürchterlich ist. Ja. Aber es ist, also die waren sehr eine sehr kraftvolle Familie einfach. Ja. Also ich kann da noch vielleicht was von denen vorlesen oder so, je nachdem, wie sich dann ergibt. Ja. Und in dem Zusammenhang möchte ich eben ganz, ganz kurz vielleicht noch auf die Sterbehilfe zurückkommen, die ja wirklich ein heiß diskutiertes Thema ist, aber eben nicht der wichtigste Punkt in diesem ganzen Konvolut an Themen. Ne? Es ist eben so, dass der Therapieabbruch an sich keine Sterbehilfe darstellt und dass das irgendwie immer noch nicht ganz angekommen ist. Also es gibt anscheinend immer noch Ärzte, die glauben, dass das problematisch sein könnte. Und es gibt anscheinend auch immer noch Gerichte, die glauben, dass es problematisch sein könnte. Oder und auf der anderen Seite ist es so, dass das Verbot der Assistenz zum Suizid und das Verbot der Tötung auf Verlangen, also diese beiden Punkte sind bei uns einfach gesetzlich abgesichert. Das heißt, es gibt im Strafgesetzbuch Paragraphen, wonach das verboten ist. Und es gab ja letztes Jahr diese ganz große Diskussion, auch mit einer parlamentarischen Enquete, ob man das Sterbehilfeverbot in die Verfassung nehmen soll. Das ist, glaube ich, ich meine, da sind sie dann selber auch ein bisschen drauf gekommen, dass das sozusagen am Thema vorbeigeht. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass die Bioethikkommission, die ja wirklich hochkarätig besetzt ist, dass die in dem Zusammenhang gesagt hat, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn man das Verbot der Assistenz zum Suizid ein wenig auflockern würde, nämlich dahingehend, dass man so eine Härtefallregelung schafft und sagt, dass in gewissen unter ganz engen Voraussetzungen auch Ärzte und oder Verwandte Assistenz zum Suizid leisten können. Das ist natürlich eine spannende Frage, die wahrscheinlich in Österreich so nie auch umgesetzt werden wird, weil es einfach politisch keine Mehrheit finden wird. Aber ich finde es halt interessant, also den Denkansatz finde ich interessant, weil da geht es auch ein bisschen um Suizidprävention, dass man nämlich sagt, dass Leute, die sozusagen eine tödliche oder eine Diagnose bekommen, die mit sehr Wahrscheinlichkeit zum Tod führen wird, dass die sozusagen nicht verzweifeln, weil sie wissen, sie haben diesen Ausweg irgendwo und dass die trotzdem weitermachen auch und sich vielleicht eben nicht suizidieren. Ne? Aber da gibt es auch einen Punkt, der da vielleicht ganz interessant ist. Der Literaturwissenschaftler Walter Jens, der Deutsche, der hat gemeinsam mit dem Theologen Hans Küng auch dieses Buch geschrieben, wo er eben ein Plädoyer für den assistierten Suizid abgegeben hat und wo er gesagt hat, ja, und wenn mein Kopf mal nicht mehr will, dann will ich unbedingt, dass mir wer hilft. Und Walter Jens ist dann in der Folge selber erkrankt an Demenz und und sein Sohn hat da auch ein nicht ganz unumstrittenes Buch drüber geschrieben, aber er hat halt erklärt, hat das so beschrieben, wie der Vater abbaut und wie er dann in luziden Momenten auch immer wieder gemerkt hat, dass er abbaut und gemerkt hat, dass er keinen Zugang hat zu seinen Büchern, die er seinen Lebtag so geliebt hat und das natürlich ganz fürchterlich gefunden hat. Und auf der anderen Seite hat er aber immer wieder gesagt, na, ich lebe ja doch so gern. Und das finde ich halt, das ist ein wichtiges Beispiel dafür, dass Menschen oft glauben, sie halten was nicht aus und dann geht's aber, also sozusagen mit fortschreitender Krankheit, verschieben sich die Perspektiven und verschieben sich die Dinge, die halt wichtig sind. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Aspekt, den man auf keinen Fall in so einer Debatte außer Acht lassen darf. Und dann gibt es natürlich noch das Gegenargument, das ist immer diese Angst vor einem Dammbruch, dass man sagt, wenn man sozusagen eine Sache zulässt oder eine kleine Öffnung zulässt, dass dann vielleicht das immer weitergeht und immer weitere Personenkreise betroffen sind von dieser Möglichkeit oder auch eben von Tötung auf Verlangen. Und da ist natürlich ein gutes Beispiel die Niederlande, wo das wirklich so ist. Also ich glaube, dass die Niederlande tatsächlich einen Dammbruch schon erfahren haben, genauso wie Belgien, wo es am Anfang nur um kleine Personengruppen gegangen ist und dann immer weiter, also dann wurden auch demente Menschen erfasst, dann wurden auch zum Beispiel in Belgien ist es so, dass da Kinder erfasst sind oder Menschen Behinderteneinrichtungen, aber auch in Gefängnissen. Also dass die einfach, dass man sozusagen sagt, na, wir haben das Geld nicht für die Psychotherapie, also darf der sich assistiert töten. Und das ist natürlich also ich weiß nicht, für mich ist das halt ganz schrecklich, weil ich finde, wir kommen da halt rein in eine Diskussion, die also quasi ein bisschen auch in die Euthanasie-Debatte der Nazi-Zeit fast schon, finde ich. Ja. Und das ist halt eine schwierige Frage. Und da glaube ich, ist schon die Gefahr eines Dammbruchs sehr wohl gegeben. Auf der anderen Seite sieht man Länder wie die Schweiz und auch zum Beispiel den US-Bundesstaat Oregon, wo das ein bisschen anders ist, weil dort gibt es ganz strenge Regeln wiederum, ja, und sehr enge Regeln, und da gab es zum Beispiel über die Jahre nur einen ganz leichten Anstieg der Fälle von assistiertem Suizid und weiß ich nicht. Also das ist eine offene Diskussion. Ja, da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel drüber streiten noch. Insgesamt ist es aber ganz wichtig zu sagen, dass in dem Buch und auch generell, also meine Gesprächspartner haben immer wieder betont, wie wichtig das eben ist, dass das nicht das wichtigste Thema ist. Ja, sondern das ist ein Randthema, das eben politisch gut ankommt, weil es halt sehr kontroversiell ist. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass sich die Gesellschaft und die Politik einfach mit dem Thema Tod wieder mehr auseinandersetzt, dass wir uns auch als Individuen mit dem Tod mehr auseinandersetzen, weil es da ja ganz stark einfach darum geht, auch das Leben mehr wertzuschätzen. Also ich glaube, und mir ist es auch so gegangen, ja, ich habe mich jetzt ein Jahr lang mit dem Tod beschäftigt und alle haben gesagt, oh Gott, wie schrecklich, ja. Und das ist aber nicht so, ja, weil je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr hat man auch das Gefühl, dass man das Leben und das, was man hat, und auch die Freunde, die Verwandten, die Menschen, die einen umgeben, mehr wertschätzt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich möchte jetzt schließen mit einem Satz von Cicely Saunders, der Begründerin der Hospizbewegung. Sie hat gesagt, es ist nicht das Schlimmste für einen Menschen festzustellen, dass er sterben muss, sondern das Schlimmste ist festzustellen, dass man nicht gelebt hat und jetzt sterben muss. Ja. Mhm. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge. Danke.
Schön. Ja, das sind wirklich ganz viele Themen. Und jetzt ist die Frage, ja, jetzt, welche Fragen sind jetzt aufgetaucht? Lass mich ausreden, Martin. Welche Fragen sind aufgetaucht? In welche Richtung möchten Sie mehr erfahren? Wo können wir jetzt weiterreden? So. Du willst unbedingt anfangen? Nein. Na, okay. Na gut. Ja?
Darf ich anfangen?
Ja.
Ich glaube, hören Sie mich? Hallo, hallo, ja. Ich glaube, gut und aufmerksam zugehört zu haben, habe aber dennoch den Eindruck, dass Sie interessanterweise kein einziges Mal die Bedeutung und den Stellenwert von Religionen angesprochen haben. Die Tatsache, dass wir hier alle zusammensitzen, auch Sie hier eingeladen wurden, über den Tod zu sprechen, führe ich ein bisschen auch darauf zurück, dass Religionen auch in unserem Kulturkreis hier in Österreich sicherlich auch sozusagen das katholische Christentum an Bedeutung verloren hat. Da interessiert mich jetzt noch Ihre Meinung. Würden Sie meine Auffassung teilen, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod deshalb eine gewisse Hochkonjunktur erlebt, weil wir uns alle zunehmend auch sozusagen von der Identifikation, auch von der Affinität zu Religionen, so wie wir sie verinnerlicht haben, allmählich distanzieren? Ich meine, noch vor Generationen ist bei Weitem nicht über Tod so intensiv und differenziert und kritisch gesprochen worden, noch dazu in Generationen, die Kriege erlebt haben, wo Kinder sozusagen noch vor ihren Eltern gestorben sind. Da würde mich Ihre Meinung jetzt schon noch interessieren.
Mhm. Ja, darf ich darauf gleich antworten?
Ja, bitte.
Ja,
okay.
Ja, definitiv. Also ich teile Ihre Meinung zu 100%. Und das ist auch zum Beispiel, was meine Gesprächspartner auch gesagt haben. Ja, also es ist auch ganz interessant, dass zum Beispiel, weil das Hospiz am Rheinweg der CS ist ja eigentlich eine christliche Einrichtung, aber die nehmen dort Leute auf von, also aller Glaubensrichtungen und natürlich auch sehr viele Menschen, die gar keinen Glaubensrichtung mehr haben, ja. Und das Interessante dabei ist, dass, also zum Beispiel die Seelsorgerin hat mir gesagt, mir irrt einmal einer der eben ausgetreten ist aus der Kirche, hat gesagt, ich wünschte, ich hätte jetzt einen Gott zum Hadern. Und genau das ist es. Ja. Also ich glaube, dass das sehr ein großes, also dass sich das sehr verändert hat, ja, und dass einfach auch diese, zum Beispiel auch der ganze Rückhalt in der Kirchengemeinde ist ja nicht mehr da. Ja. Also immer es gibt immer mehr Begräbnisse ohne Pfarrer. Also ich glaube, das ist sicher ein wichtiger Punkt, ja, dass einfach dieser Halt insgesamt fehlt. Ja. Und auch nämlich der Glaube an das, was danach kommt. Also das haben mir auch viele gesagt, ja, also zum Beispiel, ich habe auch mit Menschen geredet, also Hospizgästen, ja, die sozusagen im Hospiz eben behandelt werden, und die haben auch gesagt, das ist halt, also sie glauben nicht so wirklich an das, was danach kommt, oder sie wissen nicht so genau, was danach kommt, und ich glaube, das ist ein großer Punkt, der den Menschen auch irgendwie Angst macht, weil dieses Vertrauen auch fehlt, ja. Also früher hat man darauf vertraut, dass danach auch vielleicht eine bessere Welt kommt. Und das ist jetzt ja überhaupt nicht mehr der Fall eigentlich, oder oft nicht mehr der Fall. Ne? Also da, ich gebe Ihnen hundertprozentig recht. Ja.
Mhm. Ernst? Mir ist in Ihrer langen Liste eines abgegangen, und es geht auf ein sehr persönliches Erlebnis zurück. Wie steht es um die Verantwortung des Sterbenden? Und zwar die Frage taucht deswegen auf, ich wurde als Kind oder als 14-Jähriger zum todkranken Vater abbestellt, am Land lebend, ihn täglich zu besuchen. Mhm. Und ich habe als 14-Jähriger einfach nicht realisiert, dass der im Sterben liegt. Und wie er dann gestorben ist, war so. Und erst viele Jahre später ist bei mir dann wirklich der Vorwurf an meinen Vater aufgetaucht, warum hat der dem 14-Jährigen nie gesagt, dass er sterben wird, dass ich ihn nicht mehr haben werde, dass er einfach weg ist. Ja, das ist meine Frage. Die Verantwortung auch eines Sterbenden.
Ich denke, dass die Sterbenden auch Verantwortung haben. Ja. Also ich kann da auch nur sagen, ja, dass ich denke, dass das schon ein sehr wichtiger Punkt ist. Ich überlege gerade, das ist halt... Also ich habe vor allem, wenn ich jetzt eben mit Sterbenden geredet habe, die haben das vielleicht anders gemacht, vielleicht ein bisschen geschickter gemacht als ihr Vater, ja, weil also die zwei, mit denen ich gesprochen habe, die haben schon ihren Verwandten das auch gesagt, ja, und auch irgendwie, also vor allem die eine, die hat irgendwie Sohn und Enkelkinder, und die hat das sehr offensiv kommuniziert, und die war eher dann konfrontiert sozusagen mit dem anderen Problem, dass die Familie sie nicht gehen lassen wollte. Also und sie sich irgendwie gewünscht hat, dass man sie gehen lässt. Ja. Aber ich glaube, dass natürlich auch den Sterbenden eine Verantwortung zukommt, ja, und dass man das einfach, und dass es darum auch so wichtig ist, zu kommunizieren. Also ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man frühzeitig auch mit den Verwandten drüber redet und nicht den Kindern so viel umhängt. Also ich habe zum Beispiel auch mit einer, mich erinnert die Erlebnis ein bisschen an eine Familie, mit denen ich auch gesprochen habe, die haben, das war also zwei Kinder im jugendlichen Alter, also er war schon fast volljährig und sie noch in der Schule, und da ist der Vater an Krebs erkrankt und hat sehr gekämpft und hat immer wieder gekämpft, also er hat irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr Lebenserwartung und hat das dann auf 4 Jahre ausdehnen können und hat damit aber natürlich auch der Familie sehr, sehr viel zugemutet. Und da war es zum Beispiel so, dass man auch nie drüber geredet hat und dass damit auch dem Sohn vor allem nachher dann sehr viel umgehängt wurde. Weil der hat immer gesagt, für ihn wäre das so viel leichter gewesen, wenn er drüber sprechen hätte können. Ja? Also einfach nur, und wenn er vor allem auch nicht dann mit diesem ganzen Konvolut alleine gelassen worden wäre am Schluss, weil er hatte seine Trauer, er hatte den Zusammenhalt der Familie, er hatte das Gefühl, er muss jetzt, weil sein Vater hat ihm das noch dazu am Sterbebett sozusagen das Versprechen abgenommen, dass er sich um die Familie kümmert, also um die Mutter und um die Schwester, was natürlich für einen 18-Jährigen viel zu viel Verantwortung ist einfach, ja. Und ich denke, dass da auch schon es besser gewesen wäre, wenn der Vater sich in den 4 Jahren davor mal Zeit genommen hätte für seine Kinder und auch mit denen drüber gesprochen hätte in einem etwas, sag ich mal, dezidierterem, also das dezidierter ausgedrückt hätte einfach, ja, und sich mehr gekümmert hätte. Aber so, das ist sicher so, ja, dass man sich da auch selber Gedanken machen muss ein bisschen, ja, wie gehe ich meiner Familie gegenüber damit um, wenn es jetzt irgendwann vorbei ist. Ja.
diese Geschichte habe ich so traurig gefunden im Buch.
Wie, ja.
Ja, was der Sohn sagt, dass er nicht mit dem Vater reden konnte, wie schwer das dann nachher war.
Ja. Also ich verstehe das sehr. Das, ne?
Ich möchte dazu gleich mal reagieren. Ich habe beide Varianten erlebt. Eben auch meine Mutter ist gestorben, als ich 17 war, und die Verwandten haben mich geschont und eben nicht gesagt, dass es jetzt wirklich zu Ende geht, und ich wollte mich eigentlich bewusst verabschieden. Mhm. Und ich habe unseren Wahlgroßvater sterbebegleitet 5 Monate lang, und dieser Mann wollte nicht über sein Sterben sprechen. Mhm. Und das ist so eine wirklich schwierige Situation. Die einen können es, über ihren Tod reden, und die anderen verdrängen es, auch als Schutzmechanismus für sich selber, oder auch, weil sie nicht wissen, wie sie es schonend rüberbringen oder wie sie den anderen einfach begegnen, dann schweigen sie es lieber tot. Mhm. Und ich glaube, dass, wenn ich mir den Herrn anschaue, der auch schon, sein Vater auch schon aus einer Generation kommt, wo das Reden über dieses Thema noch ein mehr Tabuthema war, da musste der Mann einfach so diese Stärke auch noch zeigen. Und und dann spricht man nicht über seine Schwäche, und Sterben ist in diesem Fall Schwäche.
Ja, das stimmt sicher. Das ist eine Generationenfrage auch. Das ist auch ein Punkt, glaube ich, warum es auch irgendwie, warum es auch Sinn macht, dass wir jetzt drüber reden. Ne? Also dass je mehr man drüber redet, desto weniger wird das dann als Schwäche wahrgenommen, denke ich.
Ja. Oder? Ja. Ich habe zwischendurch habe ich gedacht, es kommt so oft dieser Begriff kämpfen vor. Mhm. Man muss dagegen kämpfen. Ja. Haben Sie das auch in Ihrer Recherche gefunden?
Ja, also kämpfen war ein großes Thema, und dann aber irgendwann dieses berühmte Loslassen, wobei das Wort ja nicht ideal ist, ja. Ja, weil das ja auch ein bisschen sowas von fallen lassen hat und so, ja. Aber es ist, also das war ein totales Thema, ja. Also dass viele Leute eben so, also zum Beispiel auch die eine Frau, mit der ich geredet habe, die hat gesagt, sie hat zu Hause so lange gekämpft, weil sie eigentlich nicht ins Hospiz wollte, weil das für sie diesen Stempel sterbend hatte halt, ja. Und ich denke, das ist auch irgendwie ganz wichtig, dass man das, dass man sich damit auseinandersetzt, dass das halt eben nicht so sein muss, ja, dass man auch wieder nach Hause gehen kann, und dass das jetzt, ja, also eben, dass man nicht eben diesen Kampf, dass es nicht so eine anstrengende Geschichte einfach sein muss, ja. Wobei ich glaube, dass halt viele Menschen das auch einfach vielleicht brauchen, weil das heißt immer, man stirbt so, wie man gelebt hat. Ja. Also man stirbt, ja. Wenn man immer so gekämpft hat, dann wird man auch im Tod wahrscheinlich nicht so leicht damit umgehen können und das als gegeben annehmen können. Ne?
Ich würde den Tod einfach gern nicht als Niederlage sehen. Das, wie ja. ich das erlebt habe, tut das manchmal sehr weh. Mhm. Wenn es heißt, der Tod ist eine Niederlage, dass jemand hat den Kampf verloren. Mhm. Ja, bitte.
Ich glaube auch, dass der Sterbende oder die Sterbende sich sehr viel Möglichkeiten nimmt, offene Fragen und Zwistigkeiten zwischen einem selbst und den Verwandten oder wie immer, Eltern, Kinder und so weiter, noch im letzten Moment zu lösen, was, glaube ich, bewirkt, dass das eigene Sterben erleichtert ist. Und wenn man den Mut oder die Kraft nicht aufbringt, das anzurühren, dann leidet man bis zum Tod darunter. Und umgekehrt glaube ich, dass auch die Angehörigen vielleicht, wenn sie merken, da ist ja noch vieles offen, das vielleicht ansprechen können dem Sterbenden gegenüber und ihm dadurch eine Brücke bauen. Könnte mir vorstellen, dass das auch hilfreich wäre.
Mhm. Ja, bitte.
Für mich ist das Thema Tod auch sehr schwierig, weil wir vor kurzem einmal im Altersheim Praktikum machen, und das war zu schwierig eigentlich für mich. Deswegen habe ich es auch abgebrochen dann. Das heißt, es ist ja nichts mehr für mich gewesen. Und ich sehe das manchmal so, als wäre manchmal, als würde das Stellenwert Leben, würde es da mehr geben als für den Tod. Also normal ist ja eigentlich, oder ich sehe das so, dass das Leben und der Tod ja in einer Symbiose oder zumindest auf einer gleichen Ebene sind. Und wenn er dann, wenn das Leben wichtig ist, dann ist der Tod ja auch wichtig. Und was ich dann vorher gesagt habe zu diesem Suizid-Thema, man tut manchmal so, als gäbe es keinen Suizid. gibt es ja tagtäglich, dass sich Menschen einfach umbringen. Nur der Staat legalisiert das Ganze einfach nicht. Die Menschen machen es trotzdem. Und wenn man das Ganze nicht legalisiert, dann schließt man das Thema ja eigentlich, nimmt man ja die Menschen ja gar nicht ernst. Weil man sagt, ja, gibt's ja nicht. Nein, das gibt's nicht. Aber die machen es ja, die Menschen. Das heißt, wenn man das Ganze dann wenn man die Menschen ins Boot holt, ins Legale, und dann kommen die vielleicht zu einem Institut und man spricht mit ihnen über den Tod. Und vielleicht gibt es dann einen Ausweg, wenn man dann mit ihnen einfach eine Gesprächstherapie machen würde und sie dann vielleicht die Kurve kratzen.
Okay, Moment.
Das ist, ja?
Nein, wollen Sie, oder?
Ich glaube, das ist das, was Sie vorher gesagt haben, wenn es die Möglichkeit gibt, dann, und Leute wissen, dass es die Möglichkeit gibt, dann nehmen sie, dann sind sie schon zufrieden. Dann können sie viel mehr aushalten. Das habe ich auch sehr spannend gefunden.
Also ich denke, das ist ein Thema und ich weiß jetzt nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, was auch den Suizid betrifft. In puncto, also dass man nicht drüber spricht, dass man zu wenig drüber spricht. Also da würde ich halt ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt ja diesen berühmten Werther-Effekt. Ich bin ja in meinem Zivilberuf Journalistin und ich werde immer ganz fuchsig, wenn irgendwo von Selbstmord die Rede ist oder die Medien darüber in teilweise unverantwortungsvollerweise berichten. Ne? Also das ist sehr, sehr schwierig. Ja? Man muss aufpassen zwischen, ja, man soll es ansprechen, aber man darf jetzt irgendwie nicht das heroisieren oder auch nicht kriminalisieren, ja? Weil Selbstmord, das als Wort alleine kriminalisiert ja schon. Ne? Und den anderen Punkt, den ich noch ganz kurz sehr spannend gefunden habe, weil Sie gesagt haben, Sie haben ein Praktikum im Altersheim gemacht und konnten dann irgendwie nicht damit umgehen. Sie sind jetzt noch sehr jung, glaube ich. Bitte? Ja, und ich denke mir halt, also das ist halt auch, finde ich, so ein wichtiges Thema, das ist mir jetzt eben eingefallen, ne? Weil also Kinder und Jugendliche an das Thema Tod heranzuführen, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da wissen auch viele Eltern überhaupt nicht, wie sie es machen sollen. Ne? Also eben einerseits, dass man nicht weiß, wie, wenn jemand, also sehr jung jemanden verliert, wie man dann damit umgeht. Und andererseits halt auch so Sachen wie, ich halte meine Kinder fern von Begräbnissen, weil die sind ja noch zu klein und solche Dinge. Die Kinder sind viel zu schlau für sowas. Ja? Die verstehen ja sofort, dass da irgendwie die ganze Familie traurig ist und irgendwo hingeht und sie kommen nicht mit und solche Dinge. Also ich glaube, da ist auch, und ich habe auch mit einer Kinder- und Jugendpsychologin geredet und die hat mir genau das eigentlich bestätigt, ja, dass es natürlich wichtig ist, dass man den Kindern, dass man die Kinder frühzeitig vorsichtig und kindgerecht an dieses Thema auch heranführt und nicht außen vor lässt. Also gerade bei so Sachen, ja, dass also zum Beispiel die machen das im Hospiz am Rennweg, dass die Kinder die tote Oma nochmal besuchen dürfen und sie angreifen dürfen und mit ihr reden dürfen und dass sie dann erklären, ne, und das ist, also wenn die Eltern das zulassen, ist das sicher eine sehr gute und wichtige Erfahrung, glaube ich auch. Ja.
Eine Todeskultur.
Ja, genau, absolut.
Also
ja.
Wo man einfach auch mit den Kindern schon spricht und wenn die junge Generation darüber schon spricht, dann ist in zwei Generationen normal.
So. Völlig richtig.
Es geht immer bei den Kindern los.
Ja, völlig richtig.
Ja, da war noch keine Frage.
Also sind Sie der Meinung, dass Reden immer die positive Aspekte hat?
Entschuldigung, reden?
Ja, über den Tod reden. Also so wie Sie jetzt gesagt haben, dass die Kinder einfach immer einbezogen werden.
Ja, ich denke schon. Also man muss es halt vorsichtig machen. Also ich glaube nicht, dass man sozusagen permanent über das Thema reden darf. Ja? Aber ich denke halt, dass also Kinder zum Beispiel, die haben ja auch eine sehr gute, die reden drüber und sind traurig und dann laufen sie weg und gehen spielen oder so. Also die haben ja auch eine sehr gute Selbstregulierungsmechanismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Also ich denke schon, dass es in den meisten Fällen Sinn macht. Man muss es halt sensibel machen. Also zum Beispiel auch, wenn jemand wie ihr Großvater, Wahlgroßvater, wenn der einfach nicht drüber reden will und zum Beispiel auch irgendwelche Dinge nicht auflösen will, dann ist es auch okay. Also zum Beispiel, weil Sie das auch angesprochen haben mit dem Dinge auflösen, also mir hat auch einer, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das von meinen Gesprächspartnern war, der hat gesagt, ja, man kann auch mit offenen Problemen sterben. Das geht. Also so, ja.
Das denke ich nämlich auch. Also ja. Man kann wahrscheinlich auch nicht alles lösen. Ja? Ja. Und man wird das Sterben immer, es wird immer was Unerklärliches bleiben.
Ja, sicher.
Man wird dem Kind einfach dieses Sterben nicht ganz erklären können. Ja.
Ja.
Und also ich bin auch der Meinung, dass Kinder auch überfordert werden können. So wie Sie zuerst gesagt haben, dass der 18-Jährige einfach überfordert ist, wenn er die Last sozusagen auferlegt bekommt, sich um die Familie zu kümmern, dann ist das einfach zu viel. Oder?
Ja, definitiv. Ja, also der knabbert heute noch dran. Ne?
Ich glaube, das macht einfach ganz viel Menschen Angst.
Ja.
Ja, dass ich sage, okay, wie viel erzähle ich von über den Tod und
Aber ich denke,
über das, was dann nachher passieren sollte, wenn ich gestorben bin.
Ja, aber ich denke, dass man gerade im Kinder- und Jugendbereich kann man sich da auch sehr viel Hilfe holen, weil da gibt es total viele Leute, die sich damit auseinandersetzen. Also gerade eben so im Psychologen-, Psychotherapeutenbereich. Und also man kann sich da gibt es eben bei der CS in Wien gibt es diesen Roten Anker, der ist auf das spezialisiert. Die gehen auch in Schulen, die machen Schulprojekte. Ich denke, dass man, und es gibt auch zum Beispiel eigene Bücher über das Thema. Es gibt Kinderbücher, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, also gezeichnete Bücher. Und ich denke, dass man da halt, vorsichtig bin das ich? Ah, okay. man muss es vorsichtig angehen und man darf die Kinder nicht damit überfordern. Also ich glaube, wenn man da sensibel ist, das ist aber wie bei vielen Themen, denke ich, in der Erziehung insgesamt.
Also was würden Sie sich wünschen, wie der Umgang mit dem Tod?
Okay. Wie würden Sie sich das wünschen, also dass der Umgang mit dem Tod?
Bei Kindern?
In der Familie?
Ach so, in meiner Familie? Oder insgesamt? Ja, also ich habe mir vorgenommen, wir haben jetzt hoffentlich länger mal keine Todesfälle in der Familie, weiß man nicht. Aber ich würde mir halt, also ich würde auf jeden Fall mein Kind mitnehmen, egal wie alt er ist. Ja. Und ich denke mir auch, dass einfach bei Bedarf einfach mit ihnen reden, ne, und auch, dass es in der Familie selber auch diskutiert wird, weil, was weiß ich, beim Abendessen oder so, ja, dass man darüber redet, dass halt die Oma krank ist oder ja, also ich denke, das ist halt ganz wichtig, dass das eben nicht so, dass da nicht so nicht getuschelt wird und nicht so, dass das Kind das Gefühl bekommt, dass da irgendwas hinter seinem Rücken abläuft und er aber keinen Zugriff dazu hat.
Ja, aber es passieren ja oft auch grausliche Sachen, die man dem Kind irgendwie nicht sagen kann. Irgendwie kriegt das Kind das trotzdem mit, dass da nur was gibt, was man ja nicht, denke ich mal, wirklich nicht sagen kann.
Ja. Ich weiß nicht, das ist halt, das muss man halt.
Aber wir sind eh bei der Gratwanderung,
da sind
wir sich einig. Ja. Aber ganz ein anderes Thema möchte ich auch noch in den Raum stellen, und zwar diese Konfrontation mit dem Tod, zum Beispiel jetzt in dieser Terrorszene. Also, es macht uns irgendwie, also mich sprachlos, obwohl ich, glaube ich, über den Tod normalerweise reden kann, aber ja, einfach, weiß ich nicht, was man dazu sagen kann. Wie man diese Art von Tod, die ja so weit weg ist, Gott sei Dank, annimmt.
Das ist ein schwieriges Thema. Also ich denke nur, dass da auch wieder die Medien eine gewisse Verantwortung trifft, was die Bilderauswahl und sowas betrifft.
Ich finde einige Wortmeldungen, da eins, zwei, drei und dann Momo, ja? Ja, drei. Du bist. Martin ist zwei, eins, da. Na, da.
Aha. Nummern ausgeben.
Wie stehen Sie zu dem Thema, dass sich ein Sterbender von seinen Gedanken befreit, indem dass er sagt, was er beispielsweise im Leben verheimlicht hat, oder nimmt er sein Wissen mit oder soll er das sagen? Was haben Sie diesbezüglich Erfahrung?
Gar keine. Und das ist ein Punkt, den ich mir auch immer stelle, eine Frage, wie ich das machen würde. Also ganz ehrlich, das ist eine Frage, mit der ich mich auch beschäftige. Und Ich kann sie aber nicht beantworten. Also das ist wirklich, das ist ein ganz schwieriges Thema, ja. Weil ich glaube halt, also ich finde halt auch, dass man vielleicht ein bisschen eine Verantwortung gegenüber den Hinterbliebenen hat. Und nur weil es einem dann besser geht in den letzten Minuten, ja, ist es halt schwierig dann zu sagen, du weißt eh, ich habe dich unser gemeinsames Leben lang immer betrogen oder so. Also keine Ahnung, ja. Also solche Sachen, ja. Also ich glaube, das ist also schwierig, ja, schwierig. Ich weiß, ich kann das nicht, also
das ist ein,
boah, das ist gemein.
Zum Beispiel auch ein Thema beim Death Café, das haben wir auch schon gehabt.
Und was ist da rausgekommen?
Unterschiedliches.
Okay.
Es ist ein interessantes Thema, ja. Aber es gibt keine einfachen Antworten, wie ja. In den meisten Welten.
Es gibt in dem ganzen Thema keine einfachen Antworten. Nein. Also.
Aber da, das ist schon, es war interessant, wie der Punkt aufgekommen ist und von verschiedenen Seiten auch diskutiert wurde. Okay, Martin, du wolltest noch, ja?
Ich habe das fast ein bisschen wie ein Appell aufgefasst, den Wunsch oder auch ein Appell, wir brauchen eine andere Todeskultur. Mir fällt auf, dass wir heute bis jetzt sehr verhaftet sind, so in einem österreichischen, mitteleuropäischen Kontext. Ja. Mhm. Lass es uns doch schaffen, mal ein bisschen drüber hinaustreten. Ich greife jetzt mal ganz willkürlich heraus, so als kulturellen Kontext, Subsahara-Afrika. Mhm. Manche werden jetzt nicht so überrascht sein, warum ich das tue, aber ich tue es jetzt einfach mal. Dort gibt es tatsächlich eine ganz andere Todeskultur. Dort geht man nicht schwarz gekleidet in tiefer Depression zu einer Beerdigung. Dort ist die Beerdigung eines Verstorbenen, einer Verstorbenen ein großer Festtag. Da ziehen sich alle bunt an, rot, blau, grün. Da wird getanzt, da wird gefeiert, da wird ordentlich gesoffen, ja, weil der Verstorbene, die Verstorbene geht nicht verloren. Ja, der Kontakt, die Kommunikation, die Verbindung zu den Ahnen bleibt weiterhin aufrecht. Und das ist ja auch etwas, was wir auch ein bisschen lernen sollten. Ja? Und damit könnten wir uns auch ein bisschen lösen. Ich weiß nicht, ich will jetzt das nicht als ein Rezept empfehlen, wie wir für dahin damit umgehen sollten. Aber wir können auch von unseren eigenen zwänglerischen Zugängen, wie erklären wir es unseren Kindern und so weiter, können wir auch ein bisschen runterkommen. Das ist unglaublich, ich halte es für neurotisch, ja? Weil wir einfach ein Problem haben, wie mit dem Thema Tod umzugehen ist. Ich glaube, man sollte mit den Kindern, ich habe selber Kinder, wir sollten mit den Kindern viel lieber über das Leben reden. Es gibt so viele Probleme im Leben, die anzusprechen. Der Tod geht eigentlich nebenbei mit. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein pädagogisches Modell, das sich viel mehr bewähren kann. Ja? Ohne natürlich jetzt das Faktotum Tod einfach nur auszublenden. Nein, ich will es nicht ignorieren. Ich will auch niemanden sozusagen den Blick dafür verstellen. Aber es ist eine Frage der Gewichtung und es ist eine Frage auch sozusagen, welches Paradigma wir sozusagen für unsere eigene Handlung, so wie wir dabei vorgehen, uns selber vor Augen führen.
Mhm. Ja, aber ich finde, es geht halt auch darum, dass das Problem, was wir ja haben, ist, dass wir zum Beispiel eben das komplett totschweigen, gerade bei den Kindern, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Ja? Also dass das eben oft gesagt wird, man muss sie schützen, wir nehmen sie nicht auf ein Begräbnis mit und solche Dinge. Passiert häufig. Ja. Und ich denke halt, dass das Problem ist und dass man dem deswegen halt mit solchen pädagogischen Ansätzen halt versucht, auch sozusagen gegenzusteuern. Ja. Und prinzipiell ist das natürlich der Idealzustand, ja, dass man sagt, okay, das rennt einfach mit, das ist ganz normal, das gehört zu unserem Leben dazu, dass halt die Urgroßeltern irgendwann nicht mehr da sein werden und so weiter. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Aber solange wir nicht dort sind, müssen wir irgendwelche Möglichkeiten finden, dorthin zu kommen, denke ich. Ja. Und was Sie vorher angesprochen haben, mit diesem sozusagen der Tod als gesellschaftliches Ereignis auch und auch als positives Ereignis. Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen wieder beim Glauben. Und sei es jetzt nicht beim religiösen Glauben, ja, also sondern einfach bei dem Glauben an was danach und dass eben man verbunden bleibt, wie Sie gesagt haben. Ja. Also ich denke, das ist auch irgendwie so ein Punkt. Ja. Aber es haben auch viele Leute zum Beispiel, die nicht besonders gläubig sind, die Fotos von den Ahnen in irgendeiner Ecke hängen. Ja. Also ja.
Mhm. Ja? Frau Schmidt, ich bin dankbar für Ihr Plädoyer für den Umgang mit Kindern. Ich bin seit 29 Jahren mein halbes Leben in der Klinikseelsorge und stelle nach wie vor fest, dass Angehörige den Kindern etwas nicht zutrauen, was Kinder viel leichter vermögen. Und dass Angehörige Kinder davon abhalten, Abschied zu nehmen. Und das manchmal ergibt sich daraus wirklich ein Problem. Ich weiß, dass von Kindern, die dann Verlustängste entwickeln, weil sie in den letzten Wochen oder Monaten nicht mehr Abschied nehmen konnten. Und darum plädiere ich sehr dafür, nicht die eigenen Ängste, die wir Erwachsenen zum Teil haben, auf Kinder zu übertragen, sondern Kindern mehr zuzutrauen. Und sie können oft viel einfacher als uns eins umgehen mit dem Abschied nehmen.
Mhm. Stimmt sicher.
Ja.
Mama?
Ja, also ich möchte mich da ein bisschen anschließen, weil ich glaube, dass so wie wir in unserer Gesellschaft umgehen mit dem Tod, dass das ein bisschen auch zu tun hat, wie wir leben. Und dass Tod unterschiedliche Gefühle auslöst, nämlich bei den Hinterbliebenen und auch bei dem, der stirbt. Also ich nehme da ein bisschen Abstand, dass der stirbt, sie jetzt wirklich groß Verantwortung nur auf, der ist ja beschäftigt, ne? Mehr oder weniger. Und das umzugehen mit der Trauer, das ist dann schon, das bleibt schon uns Lebenden auch über. Und wir in unserer Gesellschaft sprechen so schwer über Gefühle, sondern immer wieder über Meinungen und wie man was zu sehen hat und wo ist der Opa jetzt und wie geht's ihm, und anstatt einfach bei der Traurigkeit, dass er nicht da ist, zu bleiben und diese Phase auch vorbeigehen zu lassen und auch selber. Wenn mein Vater verstorben ist und ich bin da traurig drüber, dass ich traurig sein darf und das auch teilen darf und dann auch wieder lustig sein darf. Also dass die Gefühle, die Wellen, die kommen, dass die sein dürfen und nicht so flach halten, so das emotionale flach halten, weil man will stark sein, niemand will eskalieren. Ich habe es erlebt, in Westafrika, wie da umgangen wird, das ist Ekstase, 3 Tage, volle Presse, wird da gesoffen und getanzt bis in Trance und da ist dieser kollektives Loslassen von sich selbst irgendwie auch in dem, was man tut in Trance. Also so, ich bin wirklich ein Plädoyer, für Gefühle, über Gefühle sprechen und nicht so sehr Haltungen doktrieren und sie von Kindern eher was abschauen als umgekehrt. Ja.
In dem Zusammenhang fällt mir auch noch was ein. Kann ich das kurz noch?
Ja.
Weil ich nämlich auch vorher die Kübler-Ross angesprochen habe, diese Trauerphasen, das ist ja schon längst irgendwie, also wird das auch als überholt angesehen, ne? Weil die geht sozusagen von einer linearen Trauer aus und die gibt's ja nicht. Es gibt ja keine lineare Trauer. Und das ist mir auch schon öfter passiert bei Lesungen, dass eben Leute gekommen sind und gemeint haben, naja, aber jetzt alle sagen schon, es müsste ja langsam gut sein, ne? Und ich denke, dass genau das ist halt das, was man sich nicht einreden lassen darf, ja, weil es ist dann phasenweise einfach auch nicht gut. Und wenn das 10 Jahre später ist und wenn das in der Straßenbahn ist und wenn das auf einem Festl ist, wo man irgendwie an was erinnert wird, wo ein Geruch ist, der einen erinnert an den oder die Verstorbenen. Also es ist wirklich, ich glaube, diese linearen, oder man muss sich einfach verabschieden von der Vorstellung, dass Trauer linear verläuft und dass man irgendwann einmal auch eine Ruhe geben muss damit, weil das ist nicht.
Ja, es ist auch kein Programm, das man zum Absolvieren hat.
Ja.
Die Schritte habe ich schon und dann geht's weiter.
Ja, genau, ja. Das ist illusorisch. Ja.
So, ja, bitte.
Das ist mir gerade noch eingefallen bei Ihren Gedanken. Vielleicht ist der Zugang ganz falsch oder das Adjektiv. Vielleicht wollen manche gar nicht trauern, sondern vielleicht wollen die eher froh sein, dass der gelebt hat. So. Also dass man gar nicht jemanden aufzwingen soll, dass er trauern soll, weil er gar nicht diese Emotion jetzt in sich wecken lässt. Vielleicht ist das der falsche Zugang. So. Und wenn das dann manche nicht machen, dann ist das wieder komisch. Hat er denn nicht gemacht? Was ist da los? Und das eine war dann auch noch bezüglich der Eltern, die von den Kindern nicht zutrauen, dass sie das verarbeiten. Aber vielleicht können die Eltern das selber nicht verarbeiten oder darüber sprechen und reden sich dann ein, ja, die Kinder, die schaffen das doch nicht. Ja, wenn ich es den Kindern nicht sagen muss, dann muss ich selber auch nicht darüber sprechen. Ja. Und dann ist man wieder im Lot, das Ganze. Ja. Also von dem Zugang.
Ja. Sicher.
So, noch keine Wort mehr?
Ach so, Entschuldigung. Also, ich hab einfach nur gesagt, ich kann Ihnen nur zustimmen. Ne? Also, bitte? Ach so, ja nein, aber ich kann Ihnen, was soll ich denn sagen? Ich kann Ihnen nur zustimmen, ja. Also ich bin absolut Ihrer Meinung, ja, und es ist natürlich oft so, dass die Eltern dann eben, die sich nicht trauen, das Thema irgendwie anzusprechen oder halt eben das Kind mitzunehmen oder eben diese Sache mit, man traut den Kindern nicht zu, eben Kinder gehen ja viel, viel lockerer prinzipiell einmal damit um, ja? Weil also die stellen dann ja auch so Fragen wie wenn sie beginnen eben zu verstehen, dass es den Tod überhaupt gibt, ja, das ist so ab 4 ungefähr, wenn sie irgendwie Ameisen zerquetschen und dann feststellen, dass die Ameise nimmer weiterläuft und dann geht das halt, also quasi steigert sich das und dann fragen sie auch irgendwann mal nach und die haben ja überhaupt kein Problem damit, die sagen dann halt einfach zu den Eltern, na, wissen das, wenn du mal tot bist oder so irgendwie, ja. Und ich glaube, das ist halt, das muss man einfach eben insgesamt ein bisschen inhalieren, diese Einstellung zum Tod vielleicht auch. Ja? Sie wollten doch noch.
Es ist ja auch vielleicht dann naiv zu glauben, dass bei den Kindern dann nicht irgendwas im Gedächtnis ist. Die füllen einfach die Lücke, diese Erinnerungslücke mit anderen Sachen, aber die sind nicht die richtigen. Also das ist ja eigentlich dann eine Scheinerinnerung. Also die dann eigentlich das Thema verschleiert. Und dann wird man erst vielleicht später dann konfrontiert, wenn man dann eben mit anderen Erwachsenen ganz offiziell spricht darüber. Aber als Kind ist das dann so ein graues Feld im Gehirn.
Ich meine zum Beispiel der rote Anker, was die machen, ist, dass die mit den Kindern, also gerade zum Beispiel, wenn die sehr jung sind und die Eltern eben sehr früh sterben, dann machen sie mit denen so Erinnerungsboxen. Dann gehen sie gemeinsam zum Beispiel, also dass die Mutter oder der Vater ihnen auch, also dass sie gemeinsam so Handabdrücke auf ein Kissen machen, solche Dinge, ja, also dass die Erinnerung halt lebendig gehalten wird. Ja. Also das ist sicher ein Thema.
So.
Ja? Also, Sie wollten uns noch etwas erzählen von den Kosten. Ich glaube, es ist um die Kosten gegangen, die Pflegenden zugestanden wird oder wie auch immer.
Ja, also das ist einfach ein lustiges Thema. Österreich, das Land des Föderalismus. Also lustig, es ist halt ein bisschen, es ist eigentlich tragisch. Ja? Und zwar ist es ja so, dass Palliativmedizin, wie der Name schon sagt, ist Teil der medizinischen Versorgung. Das heißt, das ist Bundessache. Und über die, und natürlich dann auch über die Krankenkassen. Und die Hospizversorgung ist Teil der Ländersache, weil das Teil des Sozialwesens ist. Das heißt, Hospiz und Palliativ arbeiten nicht wirklich gescheit zusammen und es ist eben das Problem, dass oft eben Hospizeinrichtungen nicht finanziert werden können, weil eben zu wenig Budget zur Verfügung steht. Und was man dann macht oder was halt viele machen, ist, dass sie dann das eben über die Palliativmedizin lösen. Dass sie halt sagen, okay, also als ausgelagerte Palliativstation beispielsweise eines Krankenhauses ist mehr Finanzierung, also ist die Finanzierung abgesichert und es rennt halt eben nicht über das Sozialsystem. Das ist einfach eine Schwierigkeit in Österreich und es gibt auch seit 2004 einen Plan der Bundesagentur für Gesundheit, wie viel in welchem Bereich für was ausgegeben werden sollte. Wir sind, also das war ein 10-Jahres-Plan, jetzt sind wir 2 Jahre drüber, jetzt sind wir immer noch ziemlich weit davon entfernt. Aber es ist eben, also die Hoffnung ist, dass das, was im Rahmen dieser auch Parlaments-Enquete letztes Jahr rausgekommen ist und halt, was jetzt gerade weiterentwickelt wird, ist eben, dass man versucht, das auf eine gesamtösterreichische Basis zu stellen. Und also ich habe jetzt gehört, dass im Herbst was kommen soll. Also es sind jetzt gerade Gespräche, wie man das eben besser vereinheitlichen kann und dass die Systeme einfach auch besser zusammenarbeiten. Ne? Und nicht eben die Finanzierung immer auf so einfach gefährdet ist. Ja? Also zum Beispiel, es gibt in Wien auch das mobile Kinderhospiz, das Momo, die arbeiten auch in erster Linie über Spenden. Ne? Was was eigentlich ein Skandal ist, dass ein mobiles Kinderhospiz sich so Spenden finanzieren muss, großteils.
Ja. Da war vorher noch eine Wortmeldung. Ja, genau.
Ja, also mir ist der Tod, also das eigentlich für uns, wir wissen ja alle, dass wir alle mal sterben müssen, also und dass die Menschen sich eigentlich über das mehr auseinandersetzen sollten, ja, wäre gescheit, weil es ist dann so, das Leben hat halt einmal ein Ende, ja, aber was wir machen in diesem Leben, ja, das ist wichtig, dass wir das Leben richtig leben und dass wir das richtig also von Herzen her für den anderen da sein und einander helfen. Und weil das hat ja alles einen Sinn. Es hat ja alles, das ist nicht umsonst, dass wir da sind. Und wenn man an Gott glaubt, ja, da weiß man, muss man halt eine Beziehung mit dem Herrgott kriegen, ja. Das ist wahrscheinlich sehr wichtig, weil man weiß, mit dem Tod ist es ja nicht aus, wir werden einmal dann weiterleben nach dem Tod. Aber wie, das wissen wir noch nicht. Das hat Jesus gesagt, dass wir mal bei ihm sein werden, ja. Und da werden wir mal Sicherheit haben, dass das Leben also unendlich ist, ja. Und das Schönste ist ja das, dass man also, wenn man das weiß, ja, und dann kann man auch das andere viel mehr verstehen, ja. Dann könnte man viel mehr auf die anderen eingehen, auf die Kinder eingehen, auf die Alten eingehen. Und dann wäre vielleicht vieles mehr so, dass das nicht so schwer wäre. Und mir gefällt es ja immer, wenn Leute, weil, man muss ja sagen, wir kommen, alle Baby, wenn sie auf die Welt kommen, schreien, ja. Aber wenn wir dann weggehen, dann können wir lachen, ja. Also, vielleicht ist das gar nicht schlecht, was die Westafrikaner da machen, oder ist in Mexiko ist das Gleiche, dass sich die freuen, wenn er gestorben ist, ja. Weil sie ja wissen, es geht weiter und brauchen wir keine Angst haben, ja. Aber nur muss man wissen, das Wichtigste war eben, dass wir die Beziehung zum Herrgott kriegen und dann hätten wir dann die Verbindung und dann weiß man, dann stirbt man leichter. Also es wäre dann nicht so schwer.
Ich meine, vielleicht hat das auch ein bisschen zu tun mit dieser Lust- und Spaßgesellschaft. Ja. Also wir haben alles jetzt, ja, alles ist lustig, alles ist, wir können uns irgendwie viel kaufen und das ganze Leben ist ein einziger Konsum sozusagen. Und dann ist es halt irgendwie auch schwieriger, davon Abstand zu nehmen. Ja. Also ich glaube, dass das auch ein bisschen reinspielt da. Ja, das. Ja. Ja?
Ja? Okay. Mir ist das jetzt nochmal mit den Kosten so aufgestoßen. Bist du Palliativpatient, dann kriegst du mehr. Bist du Hospizgast, kriegst du weniger. Bist du Privatgast, sprich deine Familie kümmert sich um dich, kriegst du noch weniger, beziehungsweise die Angehörigen strampeln sich teilweise fast selber zu Tode, damit sie ihre Leute zu Hause pflegen können. Das sind so Dinge, die mir immer wieder aufstoßen, wo ich mir denke, da gibt's nicht eine Zweiklassen-, sondern eine Vierklassengesellschaft. Und da haben wir noch gar keine vernünftige Lösung und vor allem auch für die pflegenden Angehörigen zu Hause, dass die auch entsprechend entlastet werden, bevor sie dann wirklich selber eingehen. Weil ich habe eine Bekannte, die hat ihren Vater gepflegt und ein Jahr später war sie selber tot. Und es ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Kinder, ihren Eltern nachzufolgen, weil sie sich für sie aufgeopfert haben.
Sicher. Ja. Ganz sicher.
Möchten Sie noch was dazu sagen? Nein. Ja, das finde ich, das ist sehr schön dargestellt im Buch, diese Aufstellung, die Kosten, so die ökonomische Sicht und ethische Sicht und was brauchen wirklich die Menschen. Und ich denke mir, das ist ganz wichtig, das so zusammenzudenken, weil das kann leicht passieren. Wir sind es gewohnt, vielleicht von der Politik, alles wird nur finanziell gedacht und es ist offensichtlich zu kurz gedacht, das geht nicht. Und dann kommt es eben zu solchen komischen Konstrukten. So, noch Wortmeldungen? Ja? Noch?
Ja? Sehr interessierter Junge.
Ich habe da ein bisschen was zusammengeschrieben, dass ich die ganzen Gedanken vergesse. Und zwar, weil vorhin gesagt worden ist, dass wir diesen Zugang oder diese Verbindung mit diesen Religionen, die ja auch nur eine Variante von vielen sind, dass wir diese Verbindung verloren haben. Aber da ist mir dann der Gedanke gekommen, dass dieses kollektive Glauben an dieses Gebilde, an dieses Glaubensgebilde von früher, wo jeder wirklich Anhänger war, dass dies vielleicht nur ein Fantasiegebilde ist, wo man dann eigentlich sich durch diese, weil man ja eh schon einen Zugang gefunden hat oder einen Ausweg, wie es enden wird, dann ist es vorbei, dann muss ich mir nicht mehr mit diesem auseinandersetzen, weil es kommt ja eh der Himmel so. Und wenn jeder dran glaubt, dann, und es ist das Kollektiv, das dann dran glaubt, dann ist das ja erledigt eigentlich. Ist das nicht eigentlich dann ein falscher Zugang oder ein nicht wünschenswerter Zugang, also dass wir eigentlich viel offener reden sollten als früher?
Das ist ein irrsinnig schwieriges Thema. Also ganz ehrlich, das wäre besser, das in einem Theologieseminar, glaube ich, zu diskutieren. Also, weil ich denke mir, ja, vielleicht. Also vielleicht ist es irgendwie, vielleicht ist es auf der einen Seite irgendwie so dieses, naja, ich werde ja nachher sowieso exkulpiert, ja, oder es ist nachher, ich muss mich ja jetzt gar nicht anstrengen. Aber ich glaube, also ehrlich gesagt, das ist halt wirklich, das führt jetzt schon sehr, sehr weit, ja. Und ich glaube, dass es prinzipiell halt einfach Sinn macht, sich mit solchen Fragen natürlich auseinanderzusetzen, ja. Aber halt, ja, ich denke, das ist wirklich jetzt ein bisschen ein großes, schwieriges Thema, ja. Also.
Sie halt dieses Thema aufgebracht haben und man durch dieses Phänomen, was man bemerkt vielleicht, dass die Gesellschaft in eine Richtung geht, wo wir viel offener in Zukunft reden werden, weil wir eben losgelöst sind von diesen Institutionen oder von diesen Glaubensrichtungen. Man kann viel freier reden. Das ist doch für Sie super, oder?
Ja, vielleicht, ja, vielleicht.
Ja, vielleicht auch noch eine Wortmeldung oder so. Mich beschäftigt da jetzt schon sehr lange was. Ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren kann. Aber ich finde es spannend, was da gesagt wird. Und ich höre mit Interesse zu. So wie ich es hier erlebe, wenn wir das Kollektiv hier wahrnehmen, dann ist so mein Erleben, dass wir uns halt sehr, sehr da oben bewegen. Und jeder bringt einen Aspekt ein und wir könnten schauen, wie findet sich das Lösende oder wie könnten wir da die Kontrolle behalten oder was wäre da noch gut. Und das ist alles eine Ebene. Mhm. Was mir da fehlt oder wo ich finde, so da kriege ich richtig Herzklopfen und ich merke, es geht tiefer. Ja, das ist eine andere Dimension, in die wir da kommen. Und das macht spannend, weil da findet sich nichts Lösendes mehr. Ja, da stehen wir an. Da verschlägt es uns die Sprache. Ja. Da fühlen wir vielleicht. Und da stellt sich mir die Frage, wer oder was muss vielleicht sterben, bevor man stirbt? Das ist das eine. Also Konzepte, Konstrukte, Glaubensvorstellungen, ein Glaube. Ein Glaube ist für mich ein Glaube und nicht eine Erfahrung. Also es gibt für mich auch eine Erfahrungsdimension, wo ich genau weiß, so ein inneres Wissen, wie es so jenseits jeder Konstrukte. Also diesen Aspekt möchte ich vielleicht einfach ansprechen. Ja, und was ist das Schlimme daran, einen Schmerz ganz zu fühlen, anstatt ihn zu verdrängen oder sich fallen zu lassen in das, was ist im Augenblick? Ja, also was muss vielleicht sterben, bevor man stirbt? Diese Dimension macht mich neugierig. Danke.
Ja, herausfordernd. Super, ja, super, wirklich super, super Gedankenansatz, finde ich, super. Erwarten Sie jetzt eine Antwort von mir? Okay, danke. Puh. Ja, das stimmt, das wäre ein guter Punkt. So, aber zu dem Thema, puh. Aber es ist wirklich, also das ist ein super Gedankenansatz. Ja. Super, wirklich. Also,
das offene Gespräch am Ende der Diskussion. Es ist nicht mehr so eine Abhandlung, sondern es geht etwas tiefer.
Ja. 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 Ja.
Also der Blick geht für mich mehr und mehr nach innen. Ich kann nach innen.
Ja.
Diesen Außen wieder versuchen.
Ja. Ja, ich meine, vielleicht also ein bisschen was von dem, das hat aber auch damit zu tun, dass man sich quasi beschäftigt mit dem Sterben an sich. Aber ich habe die Leitung der mobilen Pflege auch im Rennweg, die ist eine sehr, 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 sehr reflektierte Person. Ich meine, das sind dort fast alle oder eigentlich alle, ja. Aber die ist auch Buddhistin und die hat sich sehr viel mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und die sagt halt, sie lernt sozusagen durch die Beschäftigung mit dem Sterben auch die Achtsamkeit. Und ich glaube eben, das ist das ein bisschen so, eben das nach innen schauen. Also sie sagt zum Beispiel, also sie ist jetzt eben schon, sie organisiert nur noch, ja, sie geht nicht mehr zu den Patienten, den im mobilen Hospiz, aber früher war es halt so, dass sie zwischen den einzelnen Besuchen bei Patienten immer wieder einfach mal ganz bewusst gegangen ist, ja, und sich nur gekonzentriert hat aufs Gehen. Und das ist dieses klassische, wenn ich gehe, dann gehe ich, ja. Und diese Punkte sind halt, glaube ich, schon, also das, was ein bisschen in diese Richtung geht, ja, dass man halt wirklich, also dadurch einfach auch runterkommt von diesem ganzen Alltagsblub, ne, um das mal so zu formulieren. Ja, na eh, ja, ja, ja.
Wenn man mitreden kann in der Welt, danke, das ist das, wo ich merke, ich tue mir schwer in all diesen Konzepten oder so, die Welt eigentlich verstehen und was liegt jenseits davon. Und ja, also es ist so eine Ebene und nicht so eine Ebene.
Mhm. Ja.
Ja, spannend. Danke. Ja. Gut. Können wir das jetzt so lassen? Es gibt noch Barbetrieb. Wir sind alle noch ein bisschen da und wir können auch alle... das Buch, ja, noch einmal, das Buch ist auch noch da. Was ich wirklich sehr empfehlen kann. Nächstes Termin im Kepler Salon ab September. Ab September gibt es auch wieder Death Café, wo wir über all diese verschiedenen Themen reden können. Martina, weißt du das auswendig? Es steht im Programm. Ja. Bald. Ja, ja, genau. Es wird im Programm stehen und auf der Webseite.
Noch früher steht es auf der Webseite, genau.
Mhm. Und es ist ein sehr, sehr schönes, spannendes Thema, das wir gut fortsetzen können. Und danke vielmals für diese
wunderbaren Input. Ja, ich danke Ihnen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke.